Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. Februar 2014 zum Thema Behindert ist, wer behindert wird. Zu Gast ist Gertraud Assmann, Gastgeberin ist Barbara Krenmeier.
Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Kepler Salon zu einem wunderbaren Thema, wie ich finde. Darum freue ich mich ganz herzlich, dass ich heute diesen Kepler Salon moderieren darf und dass Frau Assmann bei uns hier ist, um dieses Thema mit uns zu besprechen. Behindert ist, wer behindert wird. Zu Beginn eine organisatorische Information. Viele von Ihnen wissen es ja bereits. Es wird die Frau Assmann circa 20 Minuten, halbe Stunde einfach einmal ihre Gedanken, ihre Thesen zu diesem Thema bringen und dann werden wir gemeinsam ein Gespräch darüber führen, wo Sie sehr herzlich eingeladen sind, Ihre Fragen zu stellen, sich daran zu beteiligen. Die Veranstaltungen des Kepler Salons werden alle aufgezeichnet und sind dann im Internet zum Nachhören, damit wir dann auch die Fragen hören oder die sich im Nachhinein anhören, würde ich Sie bitten, dass Sie ins Mikrofon sprechen, das Sie dann von meiner Kollegin bekommen. Also einfach kurzes Zeichen mit der Hand, dann schauen wir, dass wir das gut in der Reihenfolge dran bekommen. Ins Mikrofon die Frage stellen und dann geht's schon los. Ja, mein Name ist Barbara Krenmeier, aber es geht um die Frau Assmann und die möchte ich jetzt gern vorstellen. Sie ist seit 20 Jahren, arbeitet sie für Kinder mit Entwicklungsherausforderungen und Beeinträchtigungen und mit deren Familien. Seit 2002 ist sie für die Caritas am Aufbau der therapeutischen Abteilungen in St. Isidor und St. Pius zuständig. Und seit 2007 ist sie fachliche Geschäftsführerin der Caritas für Menschen mit Behinderungen in St. Isidor. Sie hat eine eigene Praxis, dort arbeitet sie als klinische und Gesundheitspsychologin und Coach, das ist auch ihre Grundausbildung, hauptsächlich Psychologin in verschiedenen Spezialgebieten weitergebildet. Sie engagiert sich auch in vielen Bereichen ehrenamtlich, sie ist im Verein PIA tätig, sie ist im Vorstand der Heilpädagogischen Gesellschaft Oberösterreich und im Verein Sichtwechsel. Also das nur mal, ich wollte es nicht näher erklären, was uns sehr ausführlich wird, aber das einfach sehen, was so der Hintergrund ist von Frau Assmann. Zum Beginn und zum Einstieg möchte ich gern einen kurzen Text vorlesen, den ich vor ein paar Wochen gelesen habe und an den ich sofort wieder gedacht habe bei dem Thema. 4 Wochen, bevor sie in New York vor ausverkauftem Haus spielt, sitzt die preisgekrönte Schauspielerin Julia Häusermann in einer S-Bahn nach Zürich, rülpst und sagt, ich liebe es zu rülpsen. Sie zieht die Schuhe aus, streckt die Füße auf Sitzpolster und sagt gut gelaunt, ich habe die nicht gewaschen heute früh. Sie bohrt in der Nase, zieht den Finger raus, untersucht das Ergebnis, steckt den Finger in den Mund, saugt daran. Darf man das schreiben? Es kann sein, dass Julia Häusermann, wenn sie liest, wie sie im Zug sitzt und in der Nase bohrt, in Tränen ausbricht. Andererseits, wenn man nicht schreiben darf, dass sie in der Nase bohrt und rülpst, kann man auch nicht schreiben, wie die Szene weitergeht. Wie die Leute im Zug gucken, eine halbe Sekunde nur. Wie sie in dieser halben Sekunde den gedrungenen Körper erfassen. Das gedrungene Gesicht, die schrägen Augen, die dicken Lippen. Wie sie eine weitere halbe Sekunde lang in einer Schreckstarre des Verstehens verharren, und dann auf die Displays ihrer Handys schauen, in ihre Bücher, aus dem Fenster. Unter dem Titel Ihr behindert mich ist dieser Text, der so startet, in der Zeit erschienen, Mitte Jänner. Und es ist ein Porträt von Julia Häusermann, die ist 21, ist Schauspielerin mit Down-Syndrom. Und da geht es auch sehr stark um das Thema der Behinderungen, die von anderen Menschen kommen. Ja, und unsere Frage, die ich jetzt auch an Sie stellen möchte, wie steht es um die Barrieren, die Menschen mit Behinderungen daran einschränken, gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilzunehmen?
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch für den Text möchte ich Danke sagen. Ich denke, das ist für mich ein spannender Einstieg, dieser Text. Behindert ist, wer behindert wird. Ich habe mich sehr früh für Menschen interessiert, die sich anders verhalten haben. Ich war ein sehr braves Kind, aber ich habe mich sehr interessiert dafür, für Kinder, die sozusagen schlimm waren, unter Anführungszeichen, und habe mich auch dafür interessiert, für Menschen, die anders ausgesehen haben, die irgendwie sich eben auch anders verhalten haben. Ich komme aus einem kleinen Ort im Müllviertel und hatte noch das Glück, Menschen mit Beeinträchtigung, wie wir jetzt sagen, als integrierte Personen zu erleben. Gerade in den 60er, 70er Jahren ist es nicht so normal gewesen, denn da hat schon begonnen, dass man, wenn man ein behindertes Kind oder ein beeinträchtigtes Kind hatte, dass man dieses Kind in ein Heim geben musste. Das war so diese Hochzeit der Institutionen, wo auch unsere Institutionen groß geworden sind, die ich jetzt vertrete. Aber ich denke, es war für mich noch eine sehr gute Erfahrung, einfach auch direkt als Kind schon wahrzunehmen, dass es einfach Menschen gibt, die andere Lebensformen haben, die man fürs Erste auch oft nicht sieht. Behindert ist, wer behindert wird, hat mich sehr persönlich getragen. 2003 hat es das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen gegeben und es hat uns eigentlich in eine große Aufbruchsstimmung gebracht. Uns, damit meine ich Fachleute, die in diesem Bereich tätig waren. Ich war damals schon zuständig auch für erwachsene Menschen mit Behinderungen und wir haben uns mit diesem Thema auch sehr viel beschäftigt. Ja, ich komme aus einer Wissenschaft, ich komme aus der Entwicklungspsychologie, ich komme aus der Erziehungswissenschaft, wo die einzelne Person sehr im Mittelpunkt steht. Und ich bin als Psychologin in diesen Bereich eingestiegen und es ist sehr viel um Diagnostik gegangen in dieser Zeit. Also sehr viel, wer hat jetzt was, wie definiert man das, wie kann man das herausfinden, was dieser Mensch hat. Das heißt, es ist sehr ums Individuum gegangen. Und wir haben 2003 dann eine Aufbruchsstimmung verspürt auf die Gesellschaft hin. Ja, das war eigentlich ein toller Schritt auch für uns, wir sagen, okay, da geht es zwar um den Menschen, aber den Menschen in der Gemeinschaft. Ja. Und gleichzeitig wurde in dieser Zeit auch die Diagnostik verändert. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch zum ersten Mal gesagt, okay, Behinderung ist zwar in gewisser Weise ein Personenproblem, aber es ist vor allem ein soziales Problem. Ja, es geht vor allem darum, was behindert diesen Menschen an der Gesellschaft teilzuhaben. Mittlerweile, wir haben 2014, haben wir über dieses soziale Modell eine große Diskussion. Ja, es ist immer wieder das Thema Abbau von Barrieren. Was hindert einen Menschen teilzuhaben? Es ist die Diskussion auch sehr stark mit Menschen mit Beeinträchtigung selber. Das heißt, betroffene Menschen haben sich sehr, sehr persönlich auch selbst befähigt, für sich zu sprechen. Das ist auch eine schöne Sache. Und meine erste These ist eben, dass es auf der einen Seite sehr viel mehr persönliches Statement und Zuhören von Menschen mit Beeinträchtigung gibt. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Ich erlebe das. Ich bin jetzt 20 Jahre in dem Bereich. Als ich vor 6, 7 Jahren das erste Mal in Wien bei einer Veranstaltung war, wo nahezu nur Betroffene gesprochen haben, muss ich sagen, das ist eine für mich sehr berührende Situation gewesen. Und einfach auch zu sehen, wir Fachleute, wir haben zu schweigen. Ja? Wir haben in erster Linie mal zuzuhören. Und das müssen wir oder mussten wir in den letzten Jahren, denke ich mir, auch lernen. Es ist gar kein einfacher Prozess, ja, gerade auch in dem Feld, wo ich tätig bin. Man hat ja immer das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die man einfach doch für Menschen mit Beeinträchtigung tun sollte. Es entspricht ja nicht nur einer Besserwisserei, sondern es entspricht ja auch dem Gefühl, etwas helfend zu sein. Ja, das ist so die eine Seite in meiner, sage ich mal, These 1, dass mehr der Mensch mit Beeinträchtigung, wir sagen der Mensch mit Beeinträchtigung in Oberösterreich, das nach dem neuen Chancengleichheitsgesetz schon so formuliert, der Mensch hat eine Beeinträchtigung und er wird behindert. Die Unterscheidung gibt es aber nur in Oberösterreich, ist auch wieder lustig, wenn ich in ein anderes Bundesland komme, dann sprechen alle von einer Behinderung. Ist auch okay, wir wissen ungefähr, was wir meinen. Ich denke, es ist viel passiert, Selbstvertretungen haben sich organisiert, Elterninitiativen, es wird mehr gesprochen über das Thema, es wird auch mehr bei uns im Sozialbereich diskutiert. Das ist auch sehr schön, diese Selbstbestimmung, dieses Auseinandersetzen, was müssen wir tun, damit wir wirklich Hilfe zur Selbsthilfe geben und nicht mit Hilfe Menschen überstülpen, finde ich eine ganz spannende Diskussion. Und in diese Diskussion ist dann 2008 eben diese Behindertenrechtskonvention gekommen. Die Vereinten Nationen haben die Rechte von Menschen mit Behinderung noch einmal dezidiert formuliert. Im Grunde genommen sind es Menschenrechte. Im Grunde genommen reden wir einfach auch bei der Behindertenrechtskonvention, die Österreich dann im September 2008 ratifiziert hat, von Menschenrechten. Ja, wenn ich so schaue, was die Themen so allgemein sind, dann sind es gleiche Rechte für alle Menschen. Jeder Mensch hat seine eigene Würde. Niemand darf diskriminiert werden. Jeder Mensch soll die gleichen Chancen haben. Jeder Mensch soll an der Gesellschaft teilhaben können. Und jeder Mensch soll für sich selber entscheiden können. Im Grunde sind es Menschenrechte, die noch einmal für Menschen mit Beeinträchtigungen formuliert wurden. Und diese UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen bewegt momentan sehr, sehr viel. Es bewegt im Sozialbereich sehr, sehr viel. Es ist eigentlich eine Konvention, die über alle Bereiche hinweg eine Bewegung erzeugen sollte. Meiner Meinung nach ist es nach wie vor sehr im Sozialbereich verhangene Bewegung. Wir diskutieren viel über diese Konvention. Wir setzen uns viel auseinander. In Oberösterreich ist es vor allem auch die Sozialabteilung, die hier einen kräftigen Impuls gesetzt hat, auch letztes Jahr mit einer Inklusionstagung, wo auch wieder sehr viel betroffene Menschen sind. Aber im Grunde genommen ist es einfach ein etwas noch für mich abgesonderter Bereich. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner These. Einerseits, Menschen mit Beeinträchtigung stehen mehr im Mittelpunkt, Menschen mit Beeinträchtigung reden selber mehr, aber andererseits erlebe ich auch sehr viel Vorurteile, Widerstände noch in der Gesellschaft, noch sehr viel auch, ich würde mal sagen, Abwehr- und Ausgrenzungsverhalten. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel über Kinder mit Beeinträchtigungen spreche in bestimmten Gruppen und dann die Frage zum Beispiel kommt, wie kann man denn nur zwei behinderte Kinder haben? Wie kann man das nur zulassen, dass man zwei behinderte Kinder hat, wenn man doch schon eines hat? Und diese Frage ist nicht einmal böse gemeint, die ist auch aus einer wirklichen Verwunderung, ja, und dann gibt es ja auch viele Beeinträchtigungen, die erst im Laufe der Zeit deutlich werden. Es gibt ja ganz, ganz viele Beeinträchtigungen, die sehr belastend sind und nicht so deutlich sichtbar. Aber hier merke ich an den Fragestellungen auch schon diese Ängste und die Frage indirekt das Recht auf behindertes Leben. Ja, also ich denke, das ist auch immer diese Frage, wenn ich es wissen könnte, warum kriege ich dann ein behindertes Kind? Und das erlebe ich auch in meiner Arbeit mit Familien als sehr, sehr zunehmend, dass Familien, die sich für ein Kind mit Beeinträchtigung entscheiden, sehr wohl kritische Fragen und teilweise auch kritische, wirklich direkte Angriffe erleben. Was für mich im letzten Herbst irgendwie auch sehr nachdenklich stimmend war zu dieser These, einerseits tun wir sehr viel, einerseits sind Menschen mit Beeinträchtigung sehr in der Gesellschaft und präsent, sprechen wir, und andererseits ist aber noch immer eine starke Ausgrenzung und auch eine starke Weltentrennung, wenn ich das einmal so sagen darf, eine starke Weltentrennung vorhanden. Ich war bei der Veranstaltung 45 Jahre Institut Hartheim, und Hartheim ist ja wirklich ein Platz, der zum Thema Behinderung eine wichtige Rolle spielt, dass dort auch gute Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung geleistet wird, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wesentlich. Und die Frau Kammersin, die Mutter unserer neuen Familienministerin, hat hier so einen Vortrag gehalten zu Trends im Sozialbereich. Interessant und für uns auch immer wichtig, Anspruchsgruppen und Vernetzungen und Kosten sparen und so. Und was sie zum Schluss gesagt hat, hat mir eigentlich eine gewisse sage ich mal, Schocksituation verpasst, nämlich das Ende war dann, dass sie gesagt hat, und Sie, die hier arbeiten, Sie arbeiten auf einer Insel und Sie sollten viel mehr darüber sprechen. Und somit, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir gedacht habe, okay, stehen wir immer noch dort, wo wir vor 20 Jahren gestanden sind, nämlich einer institutionellen Hilfe, und wir sollen sozusagen der Gesellschaft zeigen, oder wie gut wir unsere Arbeit machen oder was immer, wie wichtig es ist, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen gut betreuen. Ich stelle das ja außer Frage, das ist das Um und Auf einer institutionellen Betreuung. Aber ich glaube, dieser Satz war für mich sehr deprimierend, ja, weil ich mir denke, okay, eigentlich müsste man sagen, es müsste sich noch mehr auflösen. Diese Grenzen zwischen Ihnen und der Gesellschaft müssten sich noch viel mehr auflösen. Zumindest diskutieren wir das, wenn wir über die Hineinbewegung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus unseren Einrichtungen in die Gesellschaft reden. Und das war für mich auch wieder so ein bisschen ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, so ist es. Ja, wir leben doch in einer gewissen Parallelwelt mit unseren Gedanken und Überlegungen der Integration und Inklusion. Das ist ja auch dieses neue Wort der Inklusion. Auch ist es für mich ein bisschen deutlich, wird es dann auch, wenn ich mir die Licht-ins-Dunkel-Werbung anschaue. Ich hatte voriges Jahr schon eine sehr positive Stimmung zu Licht ins Dunkel. Ich muss auch sagen, es gibt auch Unterstützung für Projekte, das ist sehr schön. Und voriges Jahr war schon sehr eine Kampagne zum Thema, also 2012, zum Thema Fähigkeiten. Also das war eine schöne Kampagne, wo Menschen mit Beeinträchtigung selber gesprochen haben, gesagt haben, das kann ich und das macht mir Spaß, zum Beispiel künstlerisch zu arbeiten, oder ich kann dort und dort arbeiten, ich habe einen Beruf, ich habe einen Job, ich habe eine Tätigkeit, die mir Sinn gibt. Ja. Heuer war das wieder ein gehöriger Rückschritt, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, mit dem Kind, das sagt, ich möchte Muskeldoktor werden und irgendwelche viele Arten von Medizinern halt, damit mein Bruder wieder Fußball spielen kann. Ja. Und da sind wir alle ein bisschen wieder, haben wir wieder das Gefühl gehabt, oje, das heißt, Beeinträchtigen ist eigentlich was, das wegtherapiert werden sollte oder medizinisch behoben werden sollte. Also ich denke, das ist auch noch immer ein gesellschaftliches Bild. Beeinträchtigen in erster Linie etwas, das man therapieren muss, das man korrigieren muss, das man richten muss und so weiter. Ja, zum Thema UN-Konvention möchte ich noch sagen, UN-Konvention verweist ganz dezidiert auf die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung. Ich habe schon gesagt, das sind Menschenrechte. Und sie verweist ganz stark auf diese Freiheiten, diese Bürgerrechte und zum Teil auch Bürgerpflichten, aber einfach auf eine Gleichheit, auf gleiche Würde, auf gleiche Möglichkeiten für auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Meine zweite These ist, und da geht es um meine Erfahrungen von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Ich habe hier, Sie haben es schon im Eingangsstatement gesagt, sehr, sehr lange direkt mit Familien gearbeitet und habe auch jetzt noch sehr viel Kontakt zu Elterninitiativen, vor allem die sich in St. Isidor mit ihren Kindern bewegen. Und es freut uns sehr, dass auch St. Isidor ein Ort der Familien geworden ist. Es hat sich von einem Kinderheim, von einer engen Institution, denke ich mir, in etwas schön Weites entwickelt. Und ich glaube, dass nach wie vor Familien kämpfen um ihre soziale Integration und ihre Lebensqualität. Trotz allem, dass es gesetzlich gute Rahmenbedingungen gibt. Ich glaube schon, dass Österreich, ich habe auch viel in Weißrussland zu tun, hier einfach gute Rahmenbedingungen hat. Aber ein beeinträchtigtes Kind zu haben, ist nach wie vor neben dieser Herausforderung, eine besondere Situation zu haben, auch noch immer eine Belastung, die durch Außenreaktionen verstärkt wird. Es gibt viele Eltern, die sogar im engeren Familienkreis Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel, warum ist das so? Was hast du getan? Ja, es ist eher eine Spirale von Schuld und auch vielfach eine Spirale von Scham, ja, für die Eltern, dass sie einfach im Grunde genommen das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben. Ja, und das ist auch eine Spirale, die immer wieder mal kommt, auch wenn die Kinder älter werden, wenn sie erwachsen sind und so weiter. Und diese Spirale erfährt aber durch Rückmeldungen von der Umwelt immer wieder eine sehr negative Verstärkung. Das ist ungemein schwierig. Ich denke, was mir oft Eltern erzählen, dass sie an Rückmeldungen bekommen, Negativrückmeldungen gegenüber ihrem Kind beziehungsweise gegenüber ihrer Situation, das ist wirklich nicht einfach zu bewältigen. Wir haben zum Beispiel in einer Einrichtung von uns in St. Pius eine Biografiearbeit begonnen, auch mit einer Steuerungsgruppe mit Eltern, und da haben wir wirklich ganz berührende Erzählungen der Eltern über Erfahrungen, die sie hatten, fast immer auch, wenn die Kinder größer werden, wenn sie ganz klein sind, da fällt ja die Beeinträchtigung oft noch nicht so auf, aber wenn sie dann größer werden, eine Mutter, die sagt, ihr Kind hat eigentlich einen Entwicklungsstand von 3,5 Jahren und ist mit 17 halt immer noch, wenn sie an die Kasse kommt beim Billern, möchte sie unbedingt den Schlüssel herausziehen und kämpft mit ihrer Mutter, und dann gibt es sicher 5 Ratschläge, wie sie ihr Kind besser erziehen soll, ja, zum Beispiel. Also ich denke, es klingt jetzt zwar nicht so tragisch, aber für diese Wunden oder für diese schwierigen Dinge, die ohnehin da sind, ist es natürlich noch einmal sehr verstärkend. Es gibt auch Studien in Europa, zwar kurz vor der Einführung der UNO-Behindertenrechtskonvention, dass sich ungefähr 61% der Familien noch immer als diskriminiert fühlen. Also 61% sagen, ich habe irgendwelche Rückmeldungen aus meiner Umwelt. Und ich denke, es ist auch in Österreich, in Oberösterreich noch immer nicht leicht, was die Rückmeldungen der Umwelt anlangt. Interessanterweise ist es für die Eltern nicht wichtig, und ich denke, das ist auch ganz wesentlich, dass sie Mitleid bekommen, oder viele. Ihnen ist es unangenehm sogar, dieses Mitleid. Und es gibt hier zu dieser Studie eben eine Dokumentation, die sagt, we are tired and not sad. Also sie wollen gesehen werden, dass sie wirklich in einer Belastungssituation stehen und nicht Mitleid bekommen. Das ist das wirklich nicht das, was Familien brauchen. Und ich denke, das Schwierigste ist, diesen Druck, und das erleben wir auch in unseren Beratungssituationen, diesen Druck, den sie indirekt oder direkt aus der Gesellschaft bekommen, du hättest dich ja entscheiden können, dieses Kind zu bekommen oder nicht. Und ich denke, dass die ganze Pränataldiagnostik oder jetzt auch die Präimplementationsdiagnostik, also diese Diagnostik, die bei einem Wunschkind schon entscheidet, ob es mit oder ohne genetischen Problemen ist, also eine massive Drucksituation auch auf Familien darstellt, wenn sie das Kind bekommen. Und es gibt Eltern, die erzählen, dass sie ganz lang vom Arzt eine Beratung hatten, dass sie ihr Kind nicht bekommen sollten. Ja. Das ist natürlich auch noch einmal, und wenn ich es unter dem Motto Diskriminierung laufen lasse, eine subtile Diskriminierung. Ja, Familien haben Angebote, haben Unterstützungen, es gibt Gesetze, aber es gibt nach wie vor gesellschaftliche Tendenzen, die wirklich schwierig sind. Und was wir auch erleben, die Integration stagniert in Österreich, in Gesamtösterreich. Es gibt jetzt zwar wieder eine Hoffnung, dass über die UN-Konvention mehr passieren wird, aber die Integration beträgt in Österreich ungefähr 65% in den Schulklassen. Darüber hinaus in den höheren Stufen ist sie ohnehin geringer. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr schwierig ist, über das Kindergarten- und Schulalter hinaus, auch zum Beispiel im Freizeitbereich, mit einem jugendlichen Mensch mit Beeinträchtigung ein gutes Setting zu finden, wo zum Beispiel Freizeit passieren kann. Ja, das ist noch sehr getrennt, und ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Es ist nicht nur so, dass die Eltern sich nicht kümmern würden, sondern ich glaube, es ist auch sehr so, dass viele Familien ohne beeinträchtigtes Kind einfach trotzdem noch das Gefühl haben, es ist mir unangenehm, wenn ein Kind beim Essen sabbert, neben meinem Kind und so weiter. Es sind nicht generelle Tendenzen, aber es kommt immer wieder vor, was natürlich auch nicht immer nur leicht ist. So, meine dritte These ist, Und die hat sich so ein bisschen entwickelt auch aus den letzten jährigen Diskussionen zum Thema Fähigkeiten. Wir haben die letzten 7 bis 8 Jahre sehr stark auch daran gearbeitet, im Sozialbereich Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur als Defizitmenschen für die Gesellschaft sehen zu lassen. Wir haben versucht zu schauen, was können Menschen mit Beeinträchtigung in beruflicher Hinsicht, in persönlicher Hinsicht, in emotionaler Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht zum Beispiel, und haben sehr stark auch daran gearbeitet, gemeinsam mit Familien, gemeinsam mit anderen Verbänden, dass man sozusagen das Gefühl bekommt, es ist zwar ein Mensch mit Beeinträchtigung, aber er kann das und das und das. Und der erste Blick ist ja ein sehr diagnostischer manchmal. Der erste Blick lässt ja sehr viele und dann gescannt auch Down-Syndrom. Ja, so wie es da vorkommt. Das heißt, der erste Blick sagt Beeinträchtigung, der erste Blick sagt Behinderung. Und der zweite Blick, der muss viel, viel genauer sein. Und wir haben uns hier bemüht, auch immer wieder Initiativen zu setzen. Und ich merke, es ist uns gut gelungen. Ja, es ist uns wirklich gut gelungen, auch die Fähigkeiten von Menschen zu zeigen. Ich denke jetzt die ganze Kunstinitiative, die wir in Oberösterreich über den Verein Sichtwechsel hatten, wo wir wirklich auch gesagt haben, schaut's her, diese Festivals, diese integrativen Festivals, einfach, da ist ein viel Gutes passiert. Dieser zweite Blick, denke ich mir, ist passiert. Es ist auch viel passiert, dass man nicht automatisch als Mensch mit Beeinträchtigung in eine Werkstatt muss oder in eine geschlossene Arbeitssituation, sondern man hat auch gesehen, es gibt Ausbildungsmöglichkeiten, es gibt Bildungsmöglichkeiten, es muss nur alles etwas langsamer gehen, es muss nur alles mit ein bisschen mehr Zeit versehen sein, ja. Und dadurch hatten wir auch gerade, wenn ich jetzt von den Institutionen her schaue, ich nehme jetzt die Caritas, sehr gute Erfolge, was Ausbildung und Bildung anlangt. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Faktor, dass wir diese Leistungen, die trotzdem hier passieren, und auch, sage ich mal, diese Technologien, die es dafür gibt, dass Menschen trotz Beeinträchtigung einen Beruf erlernen können. Ja, sehr viel hat man schon gewusst, dass das geht bei Sinnesbeeinträchtigung zum Beispiel. Haben sich sehr viele Technologien entwickelt. Es gibt mittlerweile Studien und so weiter. Oder Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Aber mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen, die psychosoziale Beeinträchtigung haben, auch viel mehr in den Blick nehmen. Das heißt also, alles, was möglich geworden ist, Menschen sind leistungsfähiger, Menschen haben Fähigkeiten, haben Potenziale, ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung gewesen. Und parallel dazu ist es aber auch für mich ganz deutlich spürbar gewesen, dass der Mensch mit Beeinträchtigung so als Leistungsmensch entdeckt wurde, ja. Sagen wir mal, wir sind ja sehr leistungsorientiert in unserer Gesellschaft, und dieser Leistungsmensch, also wer kann jetzt noch was leisten, also weg von dem sozusagen sozial bedürftigen Menschen zum Leistungswesen und auch zum Kunden. Wir bezeichnen zum Beispiel jetzt unsere Menschen mit Beeinträchtigung, die wir betreuen, als Kunden, und das hat auch so das Risiko ein bisschen, ja, der Mensch als Leistender und der Mensch als Kunde, er konsumiert, ja. Und da ist für mich auch ein bisschen die Gefahr drinnen, so, wie wird jetzt der Mensch also in diese Marktsituation, der Mensch mit Beeinträchtigung hineingebracht, ja. Was ist jetzt ein Kriterium, ja. Und das ist auch ein bisschen spürbar in manchen Projekten von uns, wo man einfach dann sieht, die Vermittelbarkeit ist ein wichtiges Kriterium. Das heißt also, wir könnten auch schnell dem unterliegen, zu sagen, ja, desto rascher wir Menschen in die Leistungsgesellschaft bringen, desto besser arbeiten wir. Ja, es ist aber immer eine große Gefahr auch, Menschen nicht mehr in dem zu sehen, wo sie auch überfordert sind, in dem zu sehen, was ihnen auch nicht mehr möglich ist, also die Grenzen zu sehen. Oder eben sich diese Zeit oder diese besondere Situation nicht mehr zu nehmen, die manche Menschen eben brauchen. Und vor allem ist es die Gefahr, dass schwerst mehrfach behinderte Menschen schlussendlich dann doch vergessen werden. Also in dieser ganzen Inklusionsdiskussion ist es uns auch momentan eine gewisse Angst, eine neue Exklusion herzustellen, ein neues Ausschließen von Menschen, die eben dann diesen Leitkriterien nicht mehr entsprechen. Das Wichtigste erscheint dabei immer auch, den Menschen in die Mitte zu stellen. Das ist einfach in der ganzen Situation. Es geht um Menschen mit Behinderungen. Wir sind ja von den Begrifflichkeiten her von dem Behinderten längst weg. Also es ist ein Begriff, der sich, glaube ich, für mich in der vielen Begriffsdiskussion, das ist manchmal eine etwas mühsame Diskussion, hat sich auf jeden Fall eines ganz, ganz deutlich entwickelt, und das ist Mensch mit Beeinträchtigung. Also der Mensch steht in der Mitte, und ich denke, das kann auch nur so in einer Gesellschaft das Wichtigste und Wertvollste sein. Meine vierte These ist, dass eine soziale Beeinträchtigung die geringst akzeptierteste Form in unserer Gesellschaft ist, und ich spreche hier von einer Beeinträchtigung, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Es geht da hier um psychische Beeinträchtigungen, es geht auch um psychosoziale Beeinträchtigungen. Hier merke ich von meiner beruflichen, aber auch meiner persönlichen Erfahrung her, dass die Akzeptanz der Gesellschaft am geringsten ist. Das heißt, jemand, dem man seine Beeinträchtigung nicht so rasch ansieht und der trotzdem nicht arbeiten geht, ist sozusagen eher ein Verurteilter als wie jemand, der vielleicht, wo man deutlich sieht, hier besteht eine Beeinträchtigung. Und ich habe das auch in den Familien erlebt, untereinander. Wir haben ja sehr viele Angebote für Familien, wo sich zum Beispiel Eltern oft mit schwerstbehinderten Kindern im Rahmen von Treffen von Familien sehr wertschätzend gegenüber Familien äußern, wo es eine psychische Beeinträchtigung gibt oder wo es eine soziale Beeinträchtigung gibt, gerade diese ganzen leichteren Beeinträchtigungen, unter denen laufen sie, unter Wahrnehmungsprobleme oder so, wo die Eltern auch sehen, ihr habt ja ein großes Leid, ihr habt ja auch eine Not, ihr habt ja auch wirklich eine Last zu tragen. Man sieht die Behinderung nicht. Und das merke ich auch, das ist ein viel schwieriger Punkt auch, was jetzt zum Beispiel die Berufsfindung von Jugendlichen anlangt. Wenn die Jugendlichen auf den ersten Blick nicht beeinträchtigt wirken, aber am zweiten Blick zum Beispiel ein besonderes Verhalten zeigen, die Anweisungen nicht befolgen. Und das ist auch ein schwieriger Punkt. Ja, wir haben jetzt immer wieder Kooperationen mit Firmen, und es ist äußerst schwierig, wenn man zum Beispiel mit einem Jugendlichen einen Arbeitsplatz sucht, auf einem Praktikum ist und dieser Jugendliche normal kommuniziert, aber plötzlich verweigert oder plötzlich mit Aggressionen der die Praxis anleitet, begegnet, dann ist es auch wesentlich schwieriger zu erklären, und das sehe ich auch ganz stark als unseren Job, zu sagen, was passiert da. Und es ist auch viel weniger Toleranz in Firmen, auch in der Gesellschaft, zu sagen, der will ja eh nicht arbeiten, der hat ja sowieso, der ist faul oder was immer. Also da kommen die Vorurteile dann wesentlich schneller, und es ist auch sicher ein wichtiger Punkt, wo man an der Gesellschaft andocken muss und sagen muss, okay, hier gehört auch aufgeklärt, warum verhält sich der so, was ist das Problem? Möglicherweise ist ja oft auch eine Überforderung das Problem. Ja, wie gesagt, hier gibt es schon noch große Vorurteile, und gerade was die psychischen und psychosozialen Beeinträchtigungen anlangt, glaube ich persönlich, dass es hier auch noch sehr viel zusätzliche neurotische Verhaltensweisen gibt von Menschen, die dann wieder unter ganz komischen Verhalten laufen, eben diese Aggressionen oder auch, aber auch Signale von Menschen, die dann missverstanden werden in der Gesellschaft, wie Selbstverletzungen oder so, wo man dann wieder psychiatrisiert wird, anstatt diese Signale als eine Hilfeschrei-Signale zu verstehen. Ansonsten glaube ich, dass es eben auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Sinnfindung durch Arbeit. An diesem Punkt, glaube ich, haben wir noch einiges zu tun in der Gesellschaft. 3/4 der Firmen, habe ich letzte Woche gelesen, kaufen sich noch frei, zahlen diese Ausgleichstaxe. Das heißt, ab 25 Personen Beschäftigung sollte ein Mensch mit Beeinträchtigung beschäftigt werden. Also es ist noch ein sehr hoher Anteil an Firmen, die sich hier freikaufen. Es gibt schon Bestrebungen, dass man das mit mehr sozusagen finanziellen Einbußen für die Firmen regulieren will, aber das wird nicht zu regeln sein. Also ich glaube schon, dass wir da hier einiges noch zu tun haben im Sinne von behindert werden, weil die Firmen diese Plätze nicht besetzen. Das ist einfach so, ja. Ja, was wichtig ist, ist einfach gerade, was die Arbeit anlangt, dass Menschen mit Beeinträchtigung wie jeder andere Mensch auch nach ihren Fähigkeiten und Talenten in einer Situation arbeiten sollten, die sie weder unter- noch überfordert. Das ist sicher ein Bereich, das für jeden von uns gilt, im Sinne der Normalisierung. Jeder von uns, dem geht es nicht gut, wenn er ständig überfordert ist, und dem geht es auch nicht gut, wenn er ständig unterfordert ist. Ich glaube auch, dass es einfach entsprechende Unterstützungen braucht und persönliche Assistenzen braucht, um auch Menschen, die eine schwere Beeinträchtigung haben, ins Arbeitsleben zu integrieren. Mein fünfter Punkt ist das Thema Inklusion. Wir sprechen jetzt sehr viel von Inklusion. Damit meinen wir, Menschen mit Beeinträchtigung von Kind weg sollen dort aufwachsen können, wo sie geboren wurden, sollen dort in den Kindergarten gehen, sollen dort in die Schule gehen, sollen möglichst dort wohnen und leben, wo sie sich wohlfühlen, wie es ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entspricht, in allen Lebensformen inmitten der Gesellschaft. Das ist so unsere Idee, unsere treibende Kraft im Moment im Sozialbereich. Ich denke, das ist auch etwas, was die UN-Konvention fordert. Es gibt mittlerweile auch schon sehr viele Inklusionsgegner, die einfach sagen, das ist nur wieder etwas, um mit einem Wort darüber hinwegzutäuschen, dass man Menschen mit Beeinträchtigungen wieder gleich machen will, einfach nur sozusagen in diese Maschinerie des ohnehin schon funktionierenden Leistungs- und Konsumdenkens hineinzugeben und zu sagen, okay, es gibt halt auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die sind halt jetzt eher jetzt in dieser Gesellschaft auch verteilt. Interessanterweise gibt es dann immer diese Kreise, wo gleich viel bunte wie gleich viel schwarz-weiße Punkte sind. Das heißt also, die Vielfalt ist plötzlich gleich verteilt, was ja nicht stimmt. Ja, es ist ja trotzdem immer noch eine Minderheit. Und ich glaube, dass die Inklusionsdiskussion eine sehr schwierige ist. Ich persönlich habe uns in den Sozialorganisationen sehr in einer Aufbruchsstimmung erlebt und gesagt, ja, wir wollen, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen hinausgehen aus unseren Einrichtungen, dass sie in den Wohnumfeldern leben, in der Gemeinde nah oder personenzentriert. Das sind alles Themen, die uns sehr beschäftigen. Dafür kämpfen wir auch und wir sehen auch Fortschritte. Ich glaube auch, dass es trotzdem ein Stück ein Risiko in sich birgt von wegen Anpassung, ja, von Normalen, also kommt jetzt wieder dieser ganz starke Begriff des Normalen, mit dem es nicht verwechselt werden soll mit normalisiert. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, normalisiert und normal, und normalisiert meint einfach eine zum Beispiel Trennung zwischen Arbeit und Wohnen. Ja, das ist ein normalisiertes Leben, wenn man nicht gerade selber eine Firma hat oder wenn man nicht selber irgendwie die Arbeit zu Hause macht. Aber so etwas ist zum Beispiel für Menschen mit Beeinträchtigungen viele, viele Jahrzehnte nicht möglich gewesen. Die haben in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und gewohnt, und das tun sie auch noch vielfach. Aber sowas wäre zum Beispiel eine Normalisierung, nicht zu verwechseln mit normal, denn der Begriff normal ist sowieso ein ganz eigener, könnten wir wahrscheinlich jetzt sehr viel darüber diskutieren. Aber das ist sicher die schwierigste Frage zu dem Thema Inklusion. Und Inklusion, wenn, dann für alle Menschen. Und dann kommen wir automatisch an diesen Begriff der Systemsprenger. Ja, was ist dann, wenn ein Mensch sich nicht inkludieren lässt? Was passiert mit ihm? Und das haben auch wir sogar in unseren Einrichtungen, dass wir sehen, dass wir Menschen betreuen, die in unseren Rahmenbedingungen sich nicht in dem Setting sind, wie es für sie stimmt. Ja, wir haben Menschen, wo man sagt, da müssen wir ganz besondere Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben ein intensiv betreut Wohnen für Erwachsene zum Beispiel. Es sind nur 4 Personen, die in einem normalen Wohnsetting nicht leben können, weil so viel Selbstverletzung ist, weil so viel Aggressivität ist. Und die haben aber in diesem Setting jetzt einfach trotzdem normalisiert, wie möglich, eine momentane Lebensweise, die ihnen würdig ist, würde ich sagen. Und das ist mir auch immer ein wichtiger Begriff, ein Leben, das ihrer würdig ist. Ja, diese Systemsprenger gibt es in der Gesellschaft und die fordern uns immer auf. Und das ist meine Erfahrung, die fragen uns auch, haltet ihr mich aus, so wie ich bin? Haltet ihr mich aus? Gebt ihr mir einen würdigen Platz in der Gesellschaft oder was tut ihr mit mir? Gebt ihr mir eine Chance, dabei zu sein, oder gebt ihr mir keine Chance? Lasst ihr mich irgendwo, wo ich sozusagen versorgt bin? Und ich glaube, das ist auch eine Vision, dass es immer mehr Menschen gibt, die ein würdiges Leben führen, mit welcher Beeinträchtigung auch immer. Ob sie jetzt in einer Einrichtung leben, wie es jetzt der Fall ist, oder ob sie mittendrin leben. Und das ist ja das wirklich, das uns bewegt. Das mittendrin statt nur dabei ist dieser Spruch, den auch Betroffene jetzt ganz viel von sich sagen und in vielen Diskussionen sagen, ich möchte mittendrin sein und nicht nur dabei. Das wäre mal das Erste.
Sage mal herzlichen Dank. Das war ganz ein breiter Themenbereich, oder viele Themen, die Sie da angesprochen haben, aber im Vorfeld beim drüber nachdenken, dachte ich, okay, das waren so Themen, da ist schon ganz viel gekommen. Jetzt einmal die Frage, gibt es jemanden, der sagt, okay, da möchte ich gern gleich mal, würde ich Sie bitten, 1, 2, 3, 4, okay? Machen wir mal die erste Runde, dann sammeln wir wieder zusammen.
Guten Abend. Ich bin wegen einem Stichwort gekommen, das heißt das sogenannte Freikaufen. Zu meiner Person, ich habe also 46 Dienstjahre, bin 37 Jahre Unternehmer gewesen, bin jetzt 71 und außerdem hat unsere Firma die staatliche Auszeichnung bekommen. Also Sie dürfen vertrauen, dass ich weiß, von was ich rede. Es geht um das sogenannte Freikaufen, das schaut so aus, wie wenn die Unternehmerschaft, natürlich außerdem geht es immer so quasi, bereits schuldbeladen sind, weil sie sich freikaufen. Jetzt bringe ich Ihnen ein Beispiel auf die Caritas bezogen. Wir haben auch für die Caritas geliefert und natürlich sind auch bei uns Fehler passiert. Und diesen Versuch möchte ich gerne mal starten, vielleicht mit einer anderen Firma, weil ich ja schon bekannt bin dort. Es wird eine Ware geliefert, es wird eine Leistung vollbracht, das funktioniert nicht. Dann wird mir der Herr Direktor, damals war es der Bauer, mit dem bin ich sogar noch wie vor sehr gut, würde mir vielleicht sagen, Sie oder du, wir zahlen dir nicht. Da könnte ich dann antworten, lieber Kunde, du bist ja von der Caritas, zahl mir bitte. Weil ein Behinderter hatte die Arbeit gemacht. Ich bitte, zahl mir trotzdem, nimm diese mangelhafte Arbeit entgegen und zahl mir trotzdem. Und solange das nicht passiert, ist es nichts anderes als wie eine Steuer, die wir zahlen müssen. Weil auch die Caritas ist nicht bereit, eine mangelhafte Arbeit zu bezahlen. Und solange das nicht ist, sind wir Lieferanten, die eine ordentliche Arbeit bringen müssen. Dafür wollen wir auch ein Geld haben. Aber wir sind bitte kein arbeitstherapeutischer Kindergarten. So wie sich alle Leute vorstellen, die eigentlich nie in der Wirtschaft tätig waren. Die sagen, da machen wir eines, da werden wir diese Freikaufsteuer erhöhen. Das bringt dann Mittel in die Budget und dann werden alle Behinderten und möglichst alle beschäftigt werden. Also das sind Sozialutopien, die also nicht funktionieren werden. Das heißt, wir Unternehmer werden also wieder noch mehr Steuern bekommen und es wird sich am System nichts ändern. Weitere Sache, was ich auch noch ansprechen möchte, ist das, wenn Eltern zum Beispiel bewusst ein Kind erwarten, das behindert sein wird. Da bin ich aber der Auffassung, solange die Eltern leben, ist das ja ganz in Ordnung. Aber es ist, wenn die Eltern, wahrscheinlich werden sie früher ableben als das Kind, das sie dann zur Welt bringen, wie geht es dann weiter? Und ich finde, die Eltern können diese Verantwortung nicht an die Gesellschaft abgeben, sondern die müssen sich im Klaren sein, wenn sie dann als Erzieher und Erhalter und letztendlich Fürsorger für die Kinder ausfallen, dass es auch für die Kinder oder für die jungen Erwachsenen dann sehr schwierig sein wird. Das heißt, man hat also auch eine Mitverantwortung. Man kann nicht alles auf die Gesellschaft abschieben, indem man sagt, die Unternehmer sollen mehr zahlen und die Behinderten aufnehmen und die sagen, wir kriegen die Kinder, weil uns die also von dort oder geschenkt sind, ja. Aber dann, wie es dann weitergeht in einer Gesellschaft, die vielleicht möglicherweise immer härter wird, ich finde, das ist nicht so einfach, dass man sagt, die sollen gefälligst die Kinder bekommen. Danke.
Dankeschön.
Sie haben gesagt, das ist eine grundsätzliche Frage, die ich jetzt stelle. Sie haben zu Eingangs gesagt, Sie kommen aus einer kleinen Gemeinde in Mittelfeld und haben nur die Möglichkeit gehabt, praktisch die beeinträchtigten Menschen zu erleben. Jetzt ist es so, dass meine Mutter immer aus dem Flügel kommt und sie mir erzählt hat, dass es eigentlich so ist oder so war in den 50er, 60er Jahren, dass Behinderte in der finstere Kammer gesperrt worden sind. Was stimmt jetzt konkret?
Nochmal dort lang.
Ja, ich möchte den Begriff, Behinderung weiterführen. Wir müssen uns fragen, wer nicht behindert ist. Also ich denke einfach, wenn ich das Thema angehe, ist natürlich nur eine Leistungsorientierung auch eine Behinderung. Also man sieht dort, dass viele Menschen ausbrennen, vor allen Dingen auch in sozialen Berufen, weil sie einfach nur noch auf die Sachen konzentriert sind und nicht mehr aufs Innere hören. Und manchmal habe ich das Gefühl, können wir von Behinderten, die manchmal mit sich solidarischer umgehen, ganz, ganz viel lernen. Und da sehe ich einen Trend, aber der das behindert. Das heißt, das Geld wird knapper, der Unternehmer muss in kürzerer Zeit mehr leisten, er kommt mehr unter Druck. Und da liegt das Drama. Das Drama liegt eigentlich, dass wir nicht mehr nach innen gehen dürfen, weil einfach eine höhere Leistungserwartung erzeugt wird. Und das habe ich so ein bisschen auch so in dem Vortrag rausgehört. Da gibt es diese Kollision. Das ist dann die Frage, wie kann man das bewältigen? Und da, denke ich, werden wir auf Dauer also ganz andere Überraschungen erleben, weil die Behinderung durch das Geld immer größer wird, sich das Leben freier zu gestalten und das Ausbrennen immer größer wird. Also wir beobachten, dass Kliniken aus der Erde schießen, also Burnout-Kliniken, dass immer Leute mehr ausbrennen und das ist ja auch eine Behinderung. Also das heißt, ich fühle mich auch behindert, wenn ich irgendwelche Informationen nicht denken darf, wenn ich Informationen nicht kundtun darf, weil das gehört gesellschaftlich sich nicht. Und da fängt auch in unserer Gesellschaft die Behinderung an, wo wir von Demokratie sprechen, ist das sehr wenig. Und wir haben zum Beispiel, ich bin in einer Arbeitskonferenz, und da haben wir zum Beispiel ein Verfahren eingeführt, das nennt sich Soziokratie, wo einfach Menschen, die sich behindert fühlen, einfach mehr Rechte haben, sich einzulassen und nicht der rhetorisch Starke, nicht der sich durchsetzen kann, nicht der Gewinner, sondern der auch ablocken kann, weil er einfach demokratisch dazugehört. Also da denke ich, sehe ich also einen wesentlichen Grund, der auch in Unternehmen zum Beispiel erfolgreich durchgeführt, von Holland kommt das, die Soziokratie, und das wird hier überhaupt noch nicht gedacht. Wir denken noch individualistisch und nicht im Breitenfeld, dass wir eine Familie sind. Der Unternehmer, der nicht als breite Familie denkt, wird einfach irgendwann sein Geschäft auch zumachen heute. Oder eben alles ausbrennen. So sehe ich den Prozess.
Danke. Danke. Zu meiner Pflicht. Der Herr Kraut hat
noch sammeln.
Machen wir noch letzte und dann. Also nicht die letzte ist gesamt, aber.
für einen herzlichen Dank. Da habe ich mich sehr wohl aufgehoben und vertreten gefühlt. Dafür mal ein herzliches Dankeschön. Da möchte ich aber auch bei meinem Vorredner anknüpfen. Was ist Behinderung, was ist Beeinträchtigung? Tut mir vielleicht ein bisschen leicht, aber auch schwer, weil ich selber erst seit 8 Jahren im Rollstuhl sitze, aber eben durchaus so stark beeinträchtigt bin, dass ich eine 24 Stunden Rundumbetreuung benötige. Ich eben dann nicht aus dem Reha kam nach 3 Jahren, sehr wohl vor der Situation stand, hochqualifiziert zu sein, aber nichts mehr genommen wurde. Da ist mein eigenes Beratungszentrum. Aber die Problematik sehe ich darin, Sie haben es sehr gut angesprochen, es ist eine Euphorie ausgebrochen, 2003 oder auch danach. Es hat sich auch in den vielen letzten Jahren sehr viel getan. Nur ich betrachte oder ich sehe eigentlich jetzt schon wieder eine leichte Umkehr. Wir reden mit dem schönen Lieblingswort, oder das ist inzwischen momentan ein Modewort, Inklusion. Ich denke, bevor wir nicht einmal die Integration hingebracht haben, braucht man nicht von Inklusion reden. Es ist nicht Inklusion, bei irgendeiner schwierigen Veranstaltung Geld zu sammeln oder vielleicht dann für ganz gezielt Werbewirksam für einen Menschen was zu machen. Aber sonst nicht. Das ist für mich Seelenberuhigung, aber nicht Inklusionsarbeit. Und es ist einfach auch am Arbeitsmarkt so sicherlich, es gibt einige, die gute Arbeitsplätze finden, aber nur wenn es für die Firma von Vorteil ist. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel der Autisten ansprechen, die in der IT- und Technologiebranche händeringend genommen werden, weil sie hochqualifiziert sind, weil sie Sachen machen können, was auch der Normalverbraucher nicht zustande bringt. Die sind für die Wirtschaft interessant. Es hat sich zum Teil auch eben bei Trisomie 21 herausgestellt, dass die Leute viel belastbarer sind. Bei uns geht viel mehr jetzt ins Burnout, die Leute sind mehr belastbarer, werden unter Umständen jetzt auch leichter an Arbeitsplätzen aufgenommen, nur das ist trotzdem eine Augenwischerei. Ich denke, wir müssen auch den Fokus weiterlegen und ich weiß, ich tue da gerade im Bereich der Körperbehinderten mich sehr unbeliebt machen, auch wenn ich mich dazu zähle, aber für mich ist zum Beispiel auch eine Form der Beeinträchtigung oder der Behinderung eine alleinerziehende Mutter, die 2 Jobs braucht, um mit ihrem Kind oder vielleicht einem zweiten Kind überhaupt über die Runden zu kommen. Auch das ist eine Form von sozialer Behinderung.
Dankeschön. Ja, vielleicht fange ich gleich mit dem letzten Punkt von Ihnen an. Es ist was hindert mich teilzuhaben? Ja, das ist auch eine Form. Kann ich mir überhaupt was leisten, was sich andere leisten? Also es gibt ganz viele alleinerziehende Mütter, die verzichten für ein neues Kleidungsstück für ihre Kinder auf sehr vieles. Ja, also und wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann bricht eine mittlere Katastrophe aus. Also ich denke, das ist sicher auch eine wichtige Anmerkung von Ihnen. Das, was den Rückschritt anlangt, ich glaube, ich habe es ein bisschen versucht, auch meine Ängste oder meine Unsicherheiten zu diesem Thema auch in mir zu formulieren, bei allen Fortschritten, die ich sehe. Ja, das möchte ich wirklich sagen. Wir haben in Oberösterreich ja auch ein sehr gutes Chancengleichheitsgesetz. Das sind im Sinne der ganzen Sache einfach an die UN-Konvention sehr gut anknüpft. Aber ich habe auch so ein bisschen die leise Befürchtung und das hängt da oft damit zusammen, dass es heißt, na dann ist die Finanzkrise gekommen und dann ist halt das und das nicht mehr möglich gewesen. Da frage ich mich, man soll es nicht aufrechnen. Aber es stimmt, wir können nicht von Inklusion reden, wenn wir nicht einmal noch die Integration geschafft haben. Das ist auch so ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Ja, ich habe ja gesagt, die schulische Integration stagniert seit vielen Jahren eigentlich. Jetzt hoffen wir, dass durch diese inklusiven Schulen und soll sich die Ausbildung der Lehrer ja verändern, dass es hier einen Schub gibt. Ja, das ist schon mal, ich sage immer Children's First und das denke ich mal ist auch so etwas, wo ich zum Beispiel auch, was Sie mit den Firmen angesprochen haben, es geht darum, dass man schaut, wer kann sich in eine richtige Arbeitsfähigkeit entwickeln? Ja, was kann der leisten? Und wenn es Dinge gibt, die er nicht machen kann, dann kann er es nicht machen. Ja, dann kann er dort nicht beschäftigt sein. Aber ich glaube, es geht darum, um diesen zweiten Blick, dass man genauer hinschaut, was sind denn mögliche Arbeitsdinge? Oder wir haben jetzt ganz viele Jugendliche, die eine Ausbildung absolvieren, eine integrative Lehre. Das heißt, eine Lehre, die entweder länger dauert, um mindestens ein Jahr, oder eine Lehre, die einfach nur Teilbereiche abdeckt. Und trotzdem gibt es dann Jugendliche, die plötzlich eine ganz normale Lehre schaffen. Man hätte ihnen das nie zugetraut, ja? Plötzlich können die eine ganz normale Lehre absolvieren und können sich und erarbeiten sich damit die Grundlage einer selbstständigen Lebensführung. Sie haben einen Lehrberuf abgeschlossen und das ist das Allerwichtigste. Ob sie dann exakt in ihren Arbeitsweisen sind, das weiß ich nicht. Aber wenn sie eine Lehre geschafft haben, dann gibt es auch Firmen, die sagen, super, und ich beschäftige sie. Und wir erleben das trotzdem von den Firmen momentan ein großer Schritt hin auf die Jugendlichen, die beeinträchtigt sind, weil ja auch einfache Arbeiten auch oft Personalmangel haben und ich denke, da trifft man sich eben. Ja, es wird nicht immer alles gut gehen, ist im Gegenteil. Es braucht sehr viel Unterstützung, es braucht sehr viel Beratung und es ist klar, dass ich als Unternehmer auch ein Produkt abzuliefern habe und auch eine Verantwortung habe, auch für alle anderen Mitarbeiter. Ja. Ihr erlebt es auch sehr schwierig. Wir haben einen Mann in einer Firma integriert, der eine psychosoziale Beeinträchtigung zu seiner Leistungsbeeinträchtigung hat. Und der hat so ab und zu mal so einen Rappel und fängt an, in der Kantine zu schreien. Ja, es ist so, das braucht er so. Er muss sich Dampf ablassen und schimpft halt so scheiß Firma und so weiter. Was jetzt für die Kollegen und für die Chefitäten nicht angenehm ist, weil es natürlich jeder fragt, wie kann der bloß? Der soll doch froh sein, dass er eine Arbeitsstelle hat, der Mensch mit Behinderung oder der Behinderte, sage ich mal so, ja. Das heißt also, es ist ja auch nicht immer nur leicht, ja. Aber ich denke, drauf zu schauen, gibt es trotzdem eine Möglichkeit und erstaunt zu sein, was denn wirklich auch möglich ist für Menschen, sinnvoll am Arbeitsmarkt Beschäftigung und am ersten Arbeitsmarkt, nicht nur in unseren Werkstätten. Ich glaube schon, dass das wert ist und da hoffe ich, dass wir diesen und da komme ich zu Ihnen mit dem Leistung, mit diesem Leistungsdruck und ich kann da nur zustimmen. Die Aussonderung von Kindern und Jugendlichen, weil sie nicht mehr das leisten, was gefragt ist, ist extrem hoch. Und wir haben sehr, sehr früh eine Stigmatisierung dieser Kinder. Ja, das fängt schon im Kindergarten an, geht in die Schule und dann beim Beruf sind sie sowieso schon draußen. Das heißt, alles, was wir dann brauchen mit arbeitsfit und fit für den Job und Jobcoaching, ist ja auch eine Folge dieses frühen Aussonders und des Nicht-mehr-Schaffens. Ja, die Kinder und die Jugendlichen, die sind früher stigmatisiert, weil der Druck so groß ist. Das wissen wir durch die Burnout-Entwicklung. Aber ich denke, die Antwort kann darauf sein, dass uns eine Lebensform wie eine Beeinträchtigung auch sagt, wie Sie das gesagt haben, etwas anders zu machen. Und eine Erfahrung von mir, wenn ich sehr gestresst bin und ich gehe an einem Kind mit Beeinträchtigung vorbei oder einem Menschen mit Beeinträchtigung, dann spüre ich plötzlich, wie ich ruhiger werde. Ja, weil es ist eine Verlangsamung. Es ist oft eine Verlangsamung der Entwicklung. Es ist eine Verlangsamung wegen Handicaps, die der Mensch hat. Aber es kommt etwas ganz Neues in Bewegung. Und möglicherweise ist das für unsere Leistungsgesellschaft eine Lösung, dass wir diese neue Bewegung, die uns Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft bringen, uns auch gesunden lässt in diesem Leistungswahnsinn. Ja, es wäre für mich eine Möglichkeit, wo man sagt, Firmen, ihr habt auch sonst etwas davon. Natürlich muss die Ware auch stimmen, keine Frage. Ja, das kann keine Firma sich leisten, dass sie eben Dinge produziert, die nicht verkauft werden können. Das ist ganz klar. Ich sage trotzdem, 3/4 der Firmen kaufen sich frei, vielleicht geht es bei der einen oder anderen doch, dass sie jemand beschäftigt. Ja, ich will da keine Schuldzuweisungen machen, ich weiß, wie schwierig es ist, aber vielleicht, auf den zweiten Blick hin, vielleicht ist es doch möglich. Und zu Ihrer Frage noch wegen dem Müllviertel. Keine Ahnung. Also ich denke, in den 60, ich bin in 1960 geboren, war die Tendenz ganz stark, Kinder mit Beeinträchtigungen in Heimen unterzubringen. Ja, das war so. Also wenn man ein behindertes Kind hatte in dieser Zeit, war die Empfehlung, es nicht zu Hause zu betreuen. Deswegen haben die Behinderteneinrichtungen in dieser Zeit extrem große Zahlen an wohnenden Kindern gehabt, auch St. Isidor, St. Elisabeth, St. Pius, alle anderen Einrichtungen, die nicht jetzt zur Caritas gehören. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aus Scham auch viele oder immer wieder Menschen auch versteckt worden sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder als billige Hilfskraft ausgenutzt worden sind oder was immer. Ich habe das nur erzählt, weil es für mich als Kind immer sehr beeindruckend war, mit jemandem zu kommunizieren, der sich kaum ausdrücken kann. Ja, und habe das irgendwie auch sehr würdig erlebt in meiner Familie, dass diese Person ganz gleich behandelt wurde wie jeder andere Gast, obwohl man sich schlecht oder kaum mit ihm verständigen hat können.
Es waren nur verschiedene. Ja, genau. Also, ja. Vielleicht möchte ich ganz kurz einhaken. Ich arbeite viel in Regionen und vor allem im ländlichen Bereich. Und da kriege ich jetzt öfter die Frage mit, da ist es jetzt passiert, dass die Kinder in der Familie aufwachsen, aber die Eltern werden schon langsam alt, können es nicht mehr betreuen, das Kind mit Behinderung, und wo sich die Eltern und auch der Umkreis stärker zu fragen beginnt, wie können wir das lösen? Wie können wir als Region, als Gesellschaft mit diesem Thema umgehen?
Genau.
Also ich kriege das mit als Thema, dass das kommt. Gibt's da...
Ja, das ist sicher ein schwieriges Thema. Das ist diese Angst, was ist, wenn ich nicht mehr lebe? Ja, und das ist ja konkret, weil es ist ein schwerst mehrfach beeinträchtigter Mensch, ist einfach jemand, den man, wenn man ihn zu Hause betreut, wo man viele Belastungen hat, ja, wo man körperliche, psychische Belastungen hat, wo man Ängste hat. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht am Ort der Mühe wohnen, heißt ein gutes Buch zu diesem Thema. Es ist auch eine Mühe und es ist auch eine Herausforderung. Und trotzdem ist es so, dass bei all diesen Ängsten viele Eltern auch sagen, es wäre wirklich traurig, wenn ich dieses Kind nicht gehabt hätte. Also es gibt ganz viele Familien, auch wenn man das einmal erlebt, wenn Familien in einer Familienintensivwoche, die wir zum Beispiel durchführen, sagen, es ist so schön, dass ich dieses Kind habe. Dieses Lebewesen bereichert mein Leben so. Es macht mir so einen neuen Wert in meinem Leben. Bei allen diesen Belastungen, dass ich mich wirklich frage, wie sehr darf die Gesellschaft Menschen unter Druck setzen, dass sie eben diese Kinder nicht bekommen? Das ist meine Frage. Dass es ein Problem des älter werdenden Elternpaares ist keine Frage. Und denke mal, es heißt doch so schön, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Möglicherweise muss man sich noch viel mehr auch regional was einfallen lassen, um diese Eltern zu entlasten. Und es ist auch in Oberösterreich wirklich ein großes Problem. Es warten 3000 Menschen auf einen Wohnplatz in Oberösterreich mit Beeinträchtigung. Das darf man nicht unterschätzen, diese Situation, ja.
Gut, es sind nur viele Fragen und Wortmeldungen da, dass wir gleich weitermachen.
Zu Ihrer Schilderung vorher habe ich die Situation am Arbeitsplatz ein bisschen anders erlebt. Mein Bruder ist beeinträchtigt und hat eben auch so eine andere absolviert. Und er ist jetzt 21 und es ist ganz schwierig für ihn Arbeitsstelle zu finden, weil man wird sehr gut betreut, bis eben die schulische Ausbildung, die integrative schulische Ausbildung und auch die Ausbildung zur Anlehre hat sehr gut funktioniert, aber dann der Schritt in den Arbeitsmarkt ist zurzeit wirklich sehr schwierig und es gibt so viele Barrieren. Er wird sogar von manchen Praktikumstellen kriegen wir das Feedback als Familie, er ist zu viel beeinträchtigt, von anderen er ist zu wenig beeinträchtigt. Die Situation schaut so aus, dass er jetzt zu Hause sitzt, alleine den ganzen Tag, weil meine Eltern sind beide berufstätig und dass ein- bis zweimal pro Woche Freizeitbetreuung kommt. Das müssen nur meine Eltern selbst finanzieren. Und dass man vom AMS Mails mit Jobangeboten von Stapler voran, mit Staplerführerschein und alles Mögliche zugeschickt kriegt, wo man sich als Familie dann sehr schlecht verstanden fühlt und irgendwie auch ziemlich im Stich gelassen fühlt. Ab dieser Stelle, also ab diesem Zeitpunkt, wo er sozusagen fertig ausgebildet war, ist jetzt ein großes Loch und ist eigentlich sehr viel Abweisung auch von den Firmen, weil er ist genauso ein Typ, er will mittendrin sein, er will einen Job, für ihn wäre dieser soziale Aspekt am Arbeiten sehr wichtig, weil er sehr offen auf Leute zugeht und er will unter Leute sein und arbeiten und auch dieses selbst tätig sein und was schaffen und so wäre ganz wichtig für ihn und das sagt er auch immer wieder, aber so diese Chance ist eigentlich also nicht da. Das ist total schwierig, der Schritt. Und es gibt da so Treffen von dieser Ausbildung, wo immer wieder diese jungen Menschen zusammenkommen und das schildern sehr viele, also fast alle.
Was hat er für Ausbildung gemacht?
Beim Verein Miteinander, Anlehrer zum Bürogehilfe. Und er braucht halt immer wieder Unterstützung für neue Arbeitsabläufe und das, ganz banal gesagt, das tut sich keine Firma an, einfach. Ja. Und das ist ziemlich schockierend.
Ja, vielleicht kann man eine Verbindung finden von Unternehmern zu auch Behinderten. Also es gibt ja, der Kollege da vorne im Rollstuhl hat erzählt, Autisten. Ja, wir müssen halt mal untersuchen, was Autisten eigentlich sind. Zum Beispiel Leonardo da Vinci war ein Autist. So. Das sind einfach Menschen, die sich nicht aus ihrer Mitte bringen lassen. Ja, und das ist einfach so, das, was der Unternehmer eigentlich bräuchte. Er bräuchte eigentlich Leute, die so in sich ruhen, also die so eine Lebensfreude haben, dass er die belasten kann und denen macht das gar nichts. Also wie kriegen wir eine Gesellschaft, wo die Leute, sagen wir mal, von ihrer Begeisterung so angeregt sind, dass sie Dinge übernehmen können und die begeistert durchführen können. Also da war ja der Professor Hüter, ich weiß nicht, ob der mal hier war, der hat das ja eigentlich erklärt, dass unsere Schulen ja die Leute ja schon auf so eine Anpassung, Leistungsdruck bringen und die vergessen ihr Inneres. Also die sind nicht mehr verinnerlicht, sondern sind nur noch außen gesteuert. Und dann versagen die natürlich, weil die einfach keine Kraft in sich haben, sondern nur gesteuert sind und nur durch Belohnung und Bestrafung lernen. Und unser ganzes Schulsystem arbeitet so, das kann man dem Unternehmer nicht alleine anlasten, dass der unsere Leistungsgesellschaft fördert, sondern die brauchen Leute, die kreativ sind, die brauchen Leute, die also die Firma fortführen, die das mit aufbauen. Und das Potenzial wird ihnen aber gar nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, der ist verzweifelt und kriegt keine Leute. Also deswegen muss man einfach auch sehen, wir brauchen ganz andere Ansätze in der Gesellschaft. So geht das nicht weiter. Also das funktioniert einfach nicht.
Dankeschön. Dann nach hinten zu meiner Kollegin. Dann
bitte. Sie haben die Aktion Licht ins Dunkel angesprochen, die ja im Behindertenwesen, ich drücke es mal so aus, in Österreich eine zentrale Rolle spielt. Ein Großteil oder sehr viele Behinderteneinrichtungen würden sich gar nicht finanzieren lassen ohne die Hilfe von Licht ins Dunkel. Nun ist das ja eigentlich das völlig falsche Signal. Die Ausstattung von Behinderteneinrichtungen ist doch eigentlich eine Kernaufgabe des Staates. Man schickt einmal im Jahr Behinderte öffentlich betteln, macht sie zu Bittstellern und erwartet dann von der Gesellschaft, was es hier als Menschen sieht, die, mit denen man auf Augenhöhe begegnen könnte. Das heißt, eigentlich müsste doch Licht ins Dunkel auf der Stelle abgeschafft werden im Sinne der Behinderten. Und gleichzeitig die Ausstattung der Behinderteneinrichtungen, diese Aufgaben müsste der Staat übernehmen. Mich würde interessieren, wie Sie das sehen.
Gut, es waren jetzt drei Wortmeldungen und es sind dann im Anschluss schon wieder drei Personen, die sich gemeldet haben, eine vierte gerade soeben. Ich würde sagen, machen wir mal die drei und dann machen wir noch die vier und dann werden wir schauen, wie wir noch zeitlich liegen. Ja, zu dem Thema Berufsausbildung und keinen Job. Ein sehr schwieriges Thema und auch Schule und keinen Job. Es gibt sehr viele Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die einfach nach der Schule zu Hause sind. Und weil Sie das auch angesprochen haben, mit Ihre Eltern sind berufstätig, ja, es gibt auch Familien, wo die Mutter wieder zu Hause bleiben muss, weil der junge, erwachsene Mensch wieder zu Hause ist. Ja. Die Schulpflicht ist aus, die Schule ist ausgereizt und wir haben immer wieder Anfragen und wir haben in einer Region jetzt so eine Gruppe gemacht, auch die so eine Art Beschäftigung macht, das ist zwar jetzt wenig, aber damit zumindest ein Teil dieser Kulturtechniken, die auch die Menschen mit Beeinträchtigung ja erlernen, nicht verloren geht. Ja? Es gingen ja Dinge verloren, das, was er da gelernt hat, das geht ja auch wieder verloren. Man muss ja auch den Beruf ausüben, den man erlernt hat. Ja? Und es ist sicher ein ganz schwieriges Thema. Es ist jetzt in Oberösterreich so ein ganz starker Trend, diese berufliche Qualifizierung auszuweiten. Wichtig ist aber auch dann diese Kooperation mit den Firmen, dass dann auch die entsprechenden Jobs da sind. Das sind wir wieder bei diesem Thema des Unternehmers, wie weit kann er sich's leisten. Ja? Es macht nur einen Sinn, eine Ausbildung zu machen, den ich dann auch diesen Beruf ausüben kann. Es hat nicht, und es ist auch die große Herausforderung jetzt in diesen beruflichen Ausbildungen, welche Berufe bilden wir aus? Ja? Es gibt ja ganz viele starke Trends zu diesen Berufen, die eben, wo man sagt, da tut er sie leicht oder tut sie sich leicht. Ja, man muss ja immer mehr noch überlegen, was kann man auch noch an anderen Berufsbildern ausbilden, ja, oder auch nur in einer Anlehre oder so. Ich verstehe die Situation sehr, das kenne ich von einigen Eltern, es ist extrem schwierig und es ist auch große Angst, dass eben auch, wie soll das weitergehen? Ja, der sitzt zu Hause und hat keine Beschäftigung und das von den Schulabgängern ganz viele immer noch. Die zweite Frage war so mit dem, wie muss sich die Gesellschaft verändern? Ja, die ja. 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 Ja.
Dass in unserer Gesellschaft die Begeisterung immer mehr
ja.
auf Null
ja.
geht, immer mehr Belastung kommt,
ja.
immer mehr Jammern.
Ja.
Das bringt's ja
nicht. Ja. Das hat dann mit der Frage der Motivation der Kinder etwas zu tun. Ja, wie Gerald Hütter als Gehirnforscher hat es natürlich vielfach untersucht. Eine Schule, die nur sozusagen mit Druck arbeitet und die nur die Starken kommen durch sozusagen, ist natürlich eine Schule, die sehr rasch demotiviert. Ja. Und dann ist es nur mehr eine Frage, wie fleißig bin ich und wie viel Nachhilfe erhalte ich und wie viel Druck habe ich von außen. Oder ein bisschen, was ich vorher gesagt habe, diese rasche Ausgrenzung von Kindern einfach.
Sehr wenig an Gewinn orientiert und sehr baue ich das nicht mehr als Konkurrent in der Firma ein und
hole
ich
dann
wieder auf die Firma.
Ja.
Also man muss einfach sehen, die Leute sind ja dann auch in Konkurrenz, wenn sie leistungsfähig sind, sondern
ja.
sagen, ich will ja besser sein.
Ja, ist grundsätzlich eine Leistungsgesellschaft tut auch immer sehr stark vergleichen. Genau,
ja.
So ist es. Genau. Ja. zu Ihrer Frage zu Licht ins Dunkel, da haben Sie mir jetzt ganz am schlechten Fuß erwischt. Ich wollte es eigentlich umgehen, aber es ist schon so, dass auch wir von Licht ins Dunkel eine Unterstützung für ein Projekt bekommen, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist ein Projekt zur Entlastung von Familien mit beeinträchtigten Kindern, das wir nur über Spenden finanzieren, wo wir eben Urlaube anbieten für Eltern, verschiedene Entlastungswochen und so. Ich glaube persönlich, dass Licht ins Dunkel ja sehr stark unter Kritik steht seit einigen Jahren. Der ÖVP-Behindertensprecher Franz Hurenig hat ja eine Anti-Gruppe gegründet dazu und es gibt ja ganz viel Kritik an Licht ins Dunkel und ja, vor allem von den Betroffenen, richtig, genau. Genau. Die Darstellung des Menschen ist noch immer nicht die richtige. Wie gesagt, es hat 2012 für mich gute Ansätze gegeben, wo eben die Menschen selber gesprochen haben, sich gezeigt haben, gesagt haben, ich kann das, ich mache das, ich habe Spaß, ich habe jetzt den Job, ich habe diese Beschäftigung oder so, wo man, und trotzdem braucht man immer noch was, ja, jetzt Therapiematerial oder was immer. Und ja, vielleicht müsste man das ganze System ganz neu denken, dass man dieses Geld ganz anders, weiß ich nicht, den Firmen geben, damit sie Jobs machen oder keine Ahnung. Das geben ja die Firmen. Das ist sehr schwierig. Also ja, ich weiß nicht, ob man den so strapazieren kann. Ja. Nein, aber es ist schon, es ist viel Kritik da und das Bild, das ist von den Betroffenen selber sehr kritisch betrachtet. Auf der anderen Seite ist es einfach trotzdem immer noch ein Geld. Und ich habe zum Beispiel damals, unser Projekt genommen wurde, hat Ö1, hat praktisch ihre Hörer aufgerufen für unser Projekt HOP, heißt das, Hilfe für Hotel für pflegende Angehörige eigentlich. Und diese Leute, die dann gekommen sind über das Projekt berichten, die haben sie wirklich sehr interessiert und haben wirklich einen sehr schönen Bericht gemacht, jetzt um was es geht für Familien mit beeinträchtigten Kindern. Also sie haben von Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen. Also man hat schon, wenn man direkt Kontakt hat mit denen, die sich engagieren, dann ist es eh anders. Es ist, glaube ich, die Aufmachung immer nur die schwierige, diese reißerische Aufmachung auf Mitleidswelle. Meine persönliche Meinung, aber es ist meine persönliche Meinung. Gut. Ja, man spendet, Mensch spendet.
Also in Deutschland hat es früher die Aktion gegeben, Aktion Sorgenkind.
Aktion Sorgenkind,
und
genau.
Das klingt ja noch schlimmer als wie Licht ins Dunkel.
Ja.
Ich persönlich finde, man kann mit finanziellen Mitteln kein Licht ins Dunkel bringen. Die Wertschätzung und auf Augenhöhe mit Menschen mit Behinderung umzugehen, bringt wesentlich mehr. In Deutschland wurde die Aktion umbenannt, Aktion Mensch.
Mhm,
und
genau.
Es sind sehr viele behinderte Menschen dort einbezogen, in der Durchführung, Projekte, auch in der Moderation.
Ja.
Das wäre vielleicht ein Weg. Da geht auch inhaltlich was weiter. Mhm. Sie machen sich Gedanken über Inklusion.
Mhm. Genau. Dankeschön. Ja, das stimmt. Das war auch das von 2012, wo ich persönlich auch einen Fortschritt gesehen habe, dass der Mensch selber für sich spricht und sagt, das und das kann ich und das kann ich nicht so gut und darum brauche ich das und das. Ja.
Mhm. Gut, jetzt waren Sie so geduldig.
Ja, ich möchte eigentlich Bezug nehmen auf den ganz ersten Diskussionsbeitrag, wo es um das Recht bzw. die Verantwortung der Eltern geht, ein behindertes Kind in die Welt zu setzen. Ich möchte da nur zu bedenken geben, dass die meisten Behinderungen nicht vor der Geburt feststehen, sondern entweder im Rahmen der Geburt entstehen oder im Laufe des Lebens. Und ich denke, das ist die geringste Anzahl der Kinder, die eben, wo das vorher feststeht. Und ich glaube auch nicht, dass man das den Eltern aufbürden kann, sondern dass das schon eine gesellschaftliche Verantwortung ist und dass das Kind an und für sich, egal ob behindert oder nicht, das Recht auf Leben hat. Und Moment, darf ich bitte ausreden?
Lassen Sie, Dame, Sie haben vorhin auch ausreden dürfen, lassen Sie jetzt Sie.
Eltern können mir auch nicht garantieren, dass ihr Kind später nicht drogenabhängig oder sonst irgendwie wird und dann der Gesellschaft zu Last fällt. Und das können wir nie im Vorhinein ausschließen. Und wenn man das so weiterspinnt, komme ich in Gedanken zu dem, dürfen Menschen überhaupt noch leben, die keine Kinder in die Welt setzen, weil die fallen irgendwann auch der Gesellschaft zur Last, weil nicht die Kinder die Pension zahlen oder sonst was. Ich finde, eine Gesellschaft ohne Behinderte wird eine absolut unmenschliche Gesellschaft. Ich habe selber ein behindertes Kind und bekomme genügend Rückmeldungen von der Schule, von irgendwelchen anderen Eltern, welche Bereicherung mein Kind in irgendwelchen Gruppen ist. Und noch nur zum letzten Mal, also ich finde es einfach als gesellschaftliche Verantwortung, dass wir uns um Menschen kümmern, egal ob behindert oder nicht. Danke.
War da drüben, oder? Bitte
schön. Ja, ohne jetzt mit den Wölfen heulen zu wollen oder ähnliches, ich muss auch nochmal auf den allerersten Diskussionsbetrag Bezug nehmen. Und zwar, ich bin heute hier als Betroffene, ich habe eine leichte Form der Spastik. Ich kann nur für mich selber sprechen, aber ich habe nach Abschluss der Handelsschule in Perg, habe ich noch einmal eine kaufmännische Lehre gemacht. Ich werde jetzt den Namen der Firma nicht nennen, weil ich den Schmutzwäsche waschen will. Und Sie haben vorhin gesagt, wenn ich das so richtig verstanden habe, sinngemäß, der Unternehmer kann sich das nicht leisten, oder vielfach nicht leisten, einen Behinderten einzustellen. Also sind Sie bitte nicht böse. Aber die Firmen kriegen heute Lehrungsförderung, sie kriegen Behindertenförderung. Soweit ich weiß, ist jetzt eine Förderung für ältere Arbeitnehmer im Gespräch. Also es wird den Unternehmen eh so einiges versüßt. Und wenn ich jetzt davon von mir selber ausgehe, es war vereinzelt so, dass ich meine Berufsschulzeit hereinarbeiten musste zum Teil. Ich habe viel persönlichen Spott geerntet in dieser Firma, auch von Führungskräften hier. Es wurde sich teilweise ich muss das sagen, ich habe 1,5 Jahre Arbeit gesucht, bevor ich diese Lehrstelle bekommen habe. Es wurde sich, hatte dann natürlich auch entsprechende Angst, diesen Job wieder zu verlieren oder nach der Lehrzeit nicht behalten zu können. Es wurde sich teilweise an meiner Existenzangst geweidet. Also ich kann, ohne jetzt auf irgendjemanden hinprügeln zu wollen, aber ich kann keinen Unternehmer mehr jammern hören. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht. Ich halte es nicht aus. Und
darf man bitte? Einen Moment bitte. Wir bleiben trotzdem bei der Reihenfolge. Sie können gern dann nochmal Stellung nehmen, aber Sie haben auch die Möglichkeit gehabt und Sie haben auch Ihren Standpunkt ausführlich dargelegt. Lassen Sie bitte die anderen auch noch und Sie können gern dann nochmal Stellung nehmen, sammeln, wenn du bitte willst. Ich glaube, es sind unterschiedliche Sichtweisen und man kann oft auch unterschiedliche Sichtweisen stehen lassen. Also das ist glaube ich, da keiner jetzt persönlich, der irgendwen angreifen will, und das wollte sich auch keiner persönlich angreifen, und zumindest habe ich es Ihnen so wahrgenommen. Und ich glaube, das ist so. Ich beobachte jetzt seit Ihrem Vortrag und auch das Gespräch. Es ist so schwierig immer, der Grad. Also es gibt so oft und es gibt Argumente so und es gibt so und dieses, was ist jetzt der richtige Weg? Die Antwort ist ganz, ganz schwierig. Und da ist wieder. Und da sind zwar Sichtweisen und und so ist die Welt. Also ich bitte darum, würde ich trotzdem bitten, machen wir jetzt mal mit Ihnen weiter und haben dann Donnerwortmeldungen und dann dürfen Sie gerne nochmal auch dazu Stellung nehmen.
Ich möchte kurz nochmal eingehen auf Inklusion, weil Inklusion dann dort stattfinden muss, wo sie am allerwenigsten stattfindet, und zwar in der Gesellschaft. Und solange die Gesellschaft nicht Inklusion sich ihrer annimmt, also wenn es von den Betroffenen, von den Angehörigen kommt, ist es keine Inklusion, weil an und für sich ist es ja dann wieder eine Ausstellung der Gleichmachung oder so. Und was ist richtig, was ist falsch? Das heißt, was hilft mir, ein Produkt, das fehlerfrei ist, zu liefern? Oder was hilft mir, in einer Gesellschaft zu leben, wo alle einen Platz und eine Zeit bekommen, wo es möglich ist, dass sie würdevoll leben, nämlich wo der Mensch den Selbstzweck hat und nicht eine Leistung bringen muss, damit er einen Zweck erfüllt, oder ich habe eine Schwangerschaft, die einen Zweck erfüllt, oder ich habe eine Ausbildung, die einen Zweck erfüllt. Mit dem Leben sind immer Gefühle verbunden, und da bin ich froh, wenn es Aufreger gibt, ich bin froh, wenn es Systemsprenger gibt, ich bin froh, wenn jemand auch ungeliebte Statements gibt und sagt, naja, das kann man so nicht machen aus der Sicht der Betriebe, sondern es kehrt sich aufgeregt, und da kehren alle Punkte dazu, nämlich die sagen, es ist wichtig, Acht zu geben, und es gibt andere, die sagen, ja, aber das Produkt ist auch wichtig, und all diese Gefühle, all diese Statements sind das, was unsere Gesellschaft ausmacht, und wenn man das flach hält, wenn man nicht sagt, es darf nicht sein oder so, dann wird sich nichts entwickeln, sondern es kehrt einfach gesagt, es ist eine Vielfalt in der Gesellschaft gefragt und nicht eine Monokultur oder so, wo nur eine bestimmte Kategorie von Persönlichkeiten gefördert wird, weil sonst geht man ja auch dorthin, nur wenn ich eine Beeinträchtigung habe, werde ich gefördert. Und das ist ja alles schräg. Und die Vielfalt bedeutet immer Entwicklung auf der Breitseite und sowas dauert länger, denke ich mal. Und da Mediationen, also weil es würde niemand auf die Idee kommen, Licht ins Dunkle zu fragen, ob die nicht für die Banken auch sammeln gingen. Die Banken kriegen aber viel mehr als jetzt andere, also so ein paar Bankiers fotografieren, also es wäre ja spannend, das so aufzuziehen. Weil unser zweiter Arbeitsmarkt, was soll das überhaupt, weil jeder zweite Arbeitsplatz ist gefördert, weil über die Bank finanziert und die Banken sind ja auch schon finanziert. Zweiter Arbeitsplatz, das ist alles, wie wir das verstehen und womit wir einverstanden sind. Und nur wer sich alles anschaut und zu allem ein Gefühl oder alles ein bisschen zuverlässt, der wird dann sagen können, boah, da fühle ich mich wohl, davor habe ich Angst, das hilft mir in meiner Entwicklung, das interessiert mich, da wird was lebendig, da will ich was weiterkriegen und da will ich nicht. Ja. Weil ja, Breitseite braucht Zeit. Und das ist halt auch spannend und macht Angst und bringt dann einfach auch Emotionen aus. Und das ist das, was mich ein bisschen, ich arbeite selber im Sozialbereich, und das, was mich erschreckt, ist, dass alles so funktionieren muss. Und wir sind keine Automaten. Da war ich noch nicht. Und die Automaten sind, brennen ja auch irgendwo ein bisschen aus und da ist einfach wichtig, dass wir alle Mut haben zum Streiten und Mut zum Versöhnen und Mut zum, in welche Richtung wollen wir denn gehen als Gesellschaft? Lauter Nicker, lauter Schüttler, lauter Streiter, aber von jedem was. Also das ist ja die Gesellschaft.
Vielen Dank. Sie?
Ausführung der Freundin von Rückschritt gesprochen. Frau Aßmann hat es ja sehr schön herausgearbeitet aus der UNO-Resolution von 2008, dieses selbstbestimmte Leben. Es gibt persönliche Assistenz für den Arbeitsplatz, es gibt persönliche Assistenz für die Freizeit. Ich finde es schade, dass bei Ihrem Bruder das bezahlt werden muss aus eigener Tasche. Aber der Fakt ist auch, es ist heute auch im Land ganz großartig, als eine der vielen Projekte angeleiert worden, das Auftraggebermodell. Es sind zum Jahresende zu sehr viele Leute haben sich angemeldet, weil es wird weitergeführt, das Pilotprojekt ist positiv zu beurteilen. Und die meisten haben jetzt ein Schreiben von der Landesregierung bekommen. Wir bitten um Verständnis aus budgetären Gründen, kein Geld für neue Unterstützungen für neue Assistenten da. Also ich denke, da ist auch wieder ein schon für mich der Rückschritt, dass nämlich das der Bereich ist, wo als erstes gemacht wird. Da möchte ich dann ganz kurz den Bogen zu den Kollegen da hinten nehmen, bezüglich Licht ins Dunkel, weil wenn da schon bei solchen Schichten wie persönliche Assistenz abfällt, wie kann ich dann die Regierung oder das Land in die Verantwortung nehmen, Licht ins Dunkel zu ersetzen?
Dankeschön. Gut, und wie vereinbart?
Also zur Beschäftigung von Leuten, die also nicht der üblichen Norm entsprechen, darf ich das so sagen, in meiner Firma haben wir natürlich Behinderte beschäftigt, und zwar hauptsächlich Diabetiker, weil in der Schlosserei geht es halt nicht anders. Und das hat auch im Wesentlichen funktioniert. Die Leute wären die meisten noch immer da, aber die haben sich dann, zum Beispiel, der wollte ein paar Sportartikel hin, da wären das vorher angenehmer, warum auch nicht. Und ich meine, es ist trotzdem zu verallgemeinern, dass ich jetzt persönlich meine, dass jetzt die Leute von vornherein keine Kinder kriegen sollen. Das ist eine, muss ich sagen, muss ich zurückweisen, weil ich bin einer, der sich sehr gegen die Abtreibung engagiert, ja. Ich bin jemand, der eine Schwester hat, die spastisch ist, auch, das auch aus eigener Erfahrung kenne. Und ich muss sagen, die Verantwortung liegt schon auch bei den Eltern, ob sie, wenn es klar ist, dass das Kind behindert sein wird, sich überlegen, wie es dann weitergeht, wenn sie dann nicht mehr sind. also das der Gesellschaft aufzubürden, nur das den eigenen Vorteil, weil die Dame hat ja auch, wie sie auch wirklich ist, wenn man mit Behinderten zusammenlebt, die man auch viel profitiert an weltanschaulichen, menschlichen Vorteilen. Aber die nimmt man dann letztendlich ins Grab mit. Und der Mensch, hat jemand das Wort Wesen gesagt, das war aber nicht ich, dieser Mensch überlebt aber die Eltern dann, nicht? Also so einfach, dass man sagt, so, da muss sich ja die Gesellschaft drum kümmern, das haut nicht hin. Weil ich finde, wenn wir so weiter tun hier, gerade in unserem saturierten Norden, nördlichen Halbkugel, dann haben wir praktisch nur mehr Leute, die bedürftig sind. Das ist immer eine Bedürfnisgesellschaft. Und da kann man die kennedischen Worte dazu sagen, ich muss mal nachdenken, was kann ich der Gesellschaft bieten und nicht warten, was die Gesellschaft mir bietet. Also ich glaube, mehr Fleiß und Mut wäre schon angebracht. Und die Leute, die also sehr gut also hier sprechen und sagen, ja, das muss anders sein und das gehört umverteilt, die Leute sind ja alle im geschützten Bereich tätig. Die Leute sind das selten in der Privatwirtschaft. Gut. Bitte? Ja, das ist egal. Der Staat, die Banken, die Kirche ist egal.
Gut, sage herzlichen Dank. Ich bin überzeugt, dass das wieder ein guter Anlass wäre, weiter zu diskutieren. Ich lade Sie auch herzlich ein, diesen Raum hier auch noch zu nützen. Wir haben noch eine Zeit lang geöffnet. Bleiben Sie hier, stellen Sie sich zusammen, diskutieren Sie weiter. Ich finde Diskussionen einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe den Auftrag, um 21 Uhr offiziell zu enden und habe auch noch ein paar Worte zu sagen. Darum muss ich da jetzt einfach einmal fürs Erste diesen Schlussstrich ziehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen, die Sie gekommen sind, die Sie auch so intensiv mitgedacht, mitdiskutiert haben. Das ist letztendlich der Kepler Salon und darum gibt es ihn, darum herzlichen Dank. Natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, die Ihre Thesen, Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen hier hereingebracht haben.
Gerne.
Ich möchte ganz gern auch wieder mit dem Text enden, mit dem ich begonnen habe, weil da geht es ein bisschen auf diese zweite Ebene, die Sie angesprochen haben. Die Autorin schreibt weiter, Julia Häusermann bricht oft in Tränen aus. Nach einer Weile beginnt man, sich daran zu gewöhnen. So wie ihre Küsse und Umarmungen selbstverständlich wären. Ihre Hand, die einem den Bauch streichelt. Julia kennt keine Distanz, weshalb sie von allen Julia genannt wird und nicht Frau Häusermann, obwohl sie schon 21 ist. Nach einer gewissen Zeit des Gewöhnens traut man sich auch, sie nicht zu schonen, weil das Schonen nichts bringt. Es ist ja die Wahrheit, dass ihre Behinderung sie schmerzt. Eine Wahrheit, die sie mitteilen will. Jetzt muss ich irgendwie den Übergang finden, noch die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Am Donnerstag, den 13. Februar, haben wir um 12.30 Uhr wieder meinen Mittagskepler hier. Zu Gast wird der neue Herr Bürgermeister der Stadt Linz sein, Klaus Luger, wird da erzählen, woran er gerade so arbeitet. Und Montag, den 17. Februar, also genau in einer Woche, wird Maximilian Luger hier sein, Architekt. Luger und Maul ist das Büro, hat Projekte verwirklicht wie das Minoritenkloster in Wels, den Bahnhof in Wels, von daher ganz, denke ich, einigen bekannt. Sein Thema ist nicht das oberflächlich Moderne, so lautet der Titel. Ihm ist es wichtig, das Dauerhafte, Ehrliche zu schaffen und möchte darüber nachdenken und mit Ihnen sprechen. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, sich einzutragen in unsere Liste, damit Sie den Newsletter bekommen, unser Programm bekommen. Ja, und lade sich ein, noch hier zu bleiben, weiterzusprechen und den Salon auch in dieser Form noch zu nutzen und sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen.